Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime. Hunger. Anorexie ist eine Krankheit, unter der Menschen schwer leiden. Marco Mariolini liebte es, wenn Frauen litten. Die Geschichte des Mannes, der sich selbst der magersüchtigen Jäger nannte. Von Claudio Risello und Piero Martinello. Die ideale Frau stelle ich mir mit durchsichtiger Haut vor und einer Wirbelsäule, die ich durch den Bauch sehen kann. Aus Il Cacciatore di Anoressice, der magersüchtigen Jäger. Die Verlagsassistentin macht sich Sorgen, dieser anonyme Anrufer. Viermal hat sie ihn schon gesprochen. Er sagte nur, er habe Enthüllungen zu machen über schlimme Verbrechen. Dann legte er auf. Vielleicht ein Verrückter. Oder will ihr da jemand Angst einjagen? Ist ihm gelungen. Manchmal reicht ein kühler Hauch für ein mulmiges Gefühl, eine hechelnde Stimme im Hörer. Sie geht durch Mark und Bein und lässt einfach nicht los. Pronto? Ich muss mit jemandem sprechen, dem ich vertrauen kann. Mailand, 1996, der fünfte Anruf. Die Mitarbeiterin sieht sich um. Salvo Bella geht zufällig an ihr vorbei, Gründer des kleinen Verlags Gruppo Edicum. Sie hält eine Hand an den Hörer. Er ist es, zischt sie ihrem Chef zu. Bella bittet sie, das Gespräch in sein Büro zu leiten. Er fragt den Anrufer, was er für ihn tun könne. Die Stimme spricht von Perversionen, Wahnsinnigen und Monstern. Bella kommt nicht ganz mit. Hat sich da jemand verwählt? Das Gespräch stockt. Er wisse noch nicht, ob er ihm vertrauen könne, sagt der Anrufer. Er melde sich wieder. Am nächsten Tag ruft der Mann wieder an. Er vertraue Bella. Ob sie sich nicht treffen könnten am Iseo-See ohne Begleitung? Jetzt dämmert es Bella. Ist das denn möglich? Die Geister der Vergangenheit, jetzt haben sie ihn, sagt sich der Sizilianer, die Mafia. Er ist gerade erst von Catania nach Mailand gezogen, in die große Medienstadt und dort ins Verlagsgeschäft gewechselt. Ein gestandener Journalist, seit über 30 Jahren schon Cronaca Nera, wie sie in Italien sagen, schwarze Nachrichten über Verbrechen aller Art. Wo Blut geflossen war, war Bella. Da hatte auf Sizilien an der organisierten Kriminalität kein Weg vorbeigeführt. Manches hätte er besser nicht geschrieben. Ich wette, ihr denkt schon, der hier ist ja völlig verrückt. Wahrscheinlich werden viele von euch das auch am Ende denken, aber um zu verstehen, wie verrückt, müsst ihr das Buch lesen. Eine Bar in der Nähe des Mailänder Hauptbahnhofs, ein etwas kühlerer Tag im Jahr 2023. Laute Musik, lauteres Geschnatter, auffallend modischer junger Menschen an den Nebentischen. Nur Salvo Bella sieht aus, als wäre noch immer 1996. Er sitzt gerade, Rollkragen, Pullover, flauschiges Sakko, dichter weißer Bart, ernste Miene. Durch die Brille mit dickem Rand schaut er in die kleine Tasse vor sich, als stünde dort sein Text irgendwo im dunklen Schluck. Im Lauf des Nachmittages wird er auch von den Drohungen der Mafiosi erzählen, von Tatorten, Entführungen und Einschüchterungen. Geschichten aus dem Süden des Landes, eine schauriger als die andere, aber keine so schaurig wie die, um die es eigentlich geht. Sie spielt in seinem zweiten Leben im vermeintlich behüteten Norden des Landes. Eine Geschichte, die mit mulmigen Gefühlen begann. Zum See, ganz allein, fährst du auf keinen Fall, wenn die Cosa Nostra hinter dir her sein könnte. Doch Bella war auch neugierig, Berufskrankheit. Er schlug dem Anrufer ein Treffen am Mailänder Dom vor, um 12 Uhr, vor Augenzeugen. In sizilianischem Dialekt erzählt er von seiner ersten Begegnung mit der Stimme. Ein Mann sei mehrmals an ihm vorbeigegangen, dann sei der Mann auf ihn zugetreten. Ich bin es. Die Stimme. Sie seien spazieren gegangen. Der Mann habe viel geschwiegen, Bella ein wenig ausgefragt. Dann, unvermittelt, sagte der Mann, ich bin ein Wahnsinniger. Also doch die Mafia, habe Bella da kurz gedacht, doch er irrte. Der Mann war Marco Mariolini, Antiquitätenhändler aus Pisogna am Iseosee, geschieden, zwei Kinder. Er sei krank. Er habe alles aufgeschrieben. Seit meiner Jugend bin ich dazu verurteilt, anders zu sein, eine furchtbare sexuelle Perversion zu haben. Was einem wirklich durch den Kopf geht, kann man oft keinem sagen. Vielleicht sind die Worte, die einem spontan einfallen, zu vage für das, was einen regelrecht erschüttert. Vielleicht würden sie jemanden verletzen. Wenn man redet, wird man doch nur missverstanden, aber man kann schreiben, für sich, für andere, überlegen und das Wort wählen, das am besten passt. Als Marco Mariolini schrieb, fand er seine eigenen Worte, abscheuliche Worte. Im Dezember 1996, kurz nach dem Treffen am Mailänder Dom, geht Mariolini zu Bella ins Büro und wirft ihm ein Manuskript auf den Tisch. »Ich bin ein Monster«, sagt er. Er leide unter einer seltenen Form der Depression und sei besessen von Frauen. Dünnen Frauen, sehr dünnen Frauen. Wenn er sie umarme, wolle er das Skelett spüren. Bella sieht sich den wortkargen, fülligen 37-jährigen Mann mit den leeren, dunklen Augen und der Halbglatze an, der im kleinen Büro vor ihm auf und ab tigert, unruhig, als würde es in ihm arbeiten. Dann blickt Bella auf das Manuskript auf dem Schreibtisch. Das Titelblatt hat Mariolini selbst gestaltet. Es zeigt Popeye, die Comicfigur mit den dicken Muskeln. Sie hält Olivia im Arm, die Geliebte, für die Popeye alles kurz und klein schlagen würde. Über ihr eine Sprechblase. Aiuto, Hilfe. Ihr Körper ist ganz dünn. Popeye, rosa, sieht aus wie ein Schwein. Ruft Olivia in dieser Szene um Hilfe und Popeye rettet sie gerade oder schreit sie, weil er es ist, den sie fürchtet? Ja, ist wohl eine Frage der Interpretation, denkt sich Bella. Er liest das Manuskript und holt Erkundigungen über den Autor ein. Mariolini sei ein intelligenter, gebildeter Mann, ein Uomo di Cultura, heißt es aller Orten. Andere Antiquitätenhändler loben, er zahle pünktlich und komme vor der vereinbarten Zeit zu einer Verabredung. Fast wie ein Deutscher, sagen sie in Italien dann schnell. Als Antiquitätenhändler könne er den wahren Wert von Dingen erkennen, von ehrwürdigen Sekretären, knarzenden, aber feinen Stühlen und restaurierungsbedürftigen, aber eleganten Tischen. Was andere nicht haben wollen, schätzt er. Mariolini schreibt in lupenreinem Italienisch. Jeder Akzent sitzt richtig. Im Manuskript ist fast nichts zu korrigieren, selten sowas. Der Verleger erfährt auch, dass Mariolini sich in psychiatrischer Behandlung befindet. Keine Frage, der neue Autor ist sonderbar. Oder besonders? Und sind solche Autoren nicht die Besten? Bella und Mariolini telefonieren viel, treffen sich. Der Antiquitätenhändler kann erzählen. Bella mag das. Endlich jemand mit Inspirationen. Damals? Das betont Bella heute energisch. Habe er in Mariolini nur eines gesehen, einen respektierten Mann mit einer blühenden, abgründigen Fantasie. Klar, einmal habe er seinen neuen Autor testen wollen. Sieh nur, was für eine schöne Frau, habe er gesagt, als eine über die Straße lief. Mariolini habe heftig den Kopf geschüttelt und gesagt, wenn ich Liebe mache, will ich das Skelett spüren. Da fragte sich Bella dann doch, ist es jetzt ernst? In jenen Jahren, so muss man sagen, geht es abwärts mit Italien. 1994 hat ein gewisser Silvio Berlusconi die politische Bühne betreten. Ein Mailänder, der mit Medien Milliarden gemacht hat. Mit Privatfernsehen, mit Show. Vor den Kameras laufen fast nackte Frauen herum. Hintern, Brüste, sexistische Sprüche der Moderatoren. Eine Blonde, eine Brünette. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. 7 Abende die Woche. Viele Männer sitzen am Esstisch, glotzen auf den Fernseher, machen abfällige Sprüche. Nur eine Battuta, sagen sie, wenn die eigene Frau böse guckt, war doch nur ein kleiner Scherz, Schatz. Die meisten Uomini di Cultura finden das nicht lustig. Die Feingeister genießen die Show nicht, aber sie schütteln nur sanft den Kopf. Denn über die Show spricht das Land und die Intellektuellen wollen nun mal mitreden. Mit einem Augenzwinkern zwar, aber sie tragen dazu bei, dass die öffentliche, machistische Grenzüberschreitung eine Bagatelle bleibt. Vor lauter Augenzwinkern ist es schwerer denn je, zwischen bitterem Ernst und ironischem Zitat zu unterscheiden. Alles ist zum Scherz geworden. Eigentlich veröffentlicht Bellas Verlag harmlose, heitere Bücher, doch er überredet seine Partner, sich diesmal an etwas Provokantes zu wagen. Er bringt Mariolini dazu, dass er unter seinem echten Namen veröffentlicht und denkt sich einen Titel aus, »Der magersüchtigen Jäger«. Einmalig ist das. Mariolini besteht darauf, dass im Buch ein Appell veröffentlicht wird, der ihm sehr wichtig sei. Der Appell wird im Vorwort des Buches stehen. Er lautet, »Ich muss aufgehalten werden, bevor ich unfreiwillig eine Frau töte.« Bereits im April 1997 ist das Buch gedruckt. Es hat 160 Seiten. Das Buch ist widerwärtig. Es erzählt von einem Mann, der sich selbst verherrlicht, der manipuliert, der physisch und psychisch labile Frauen missbraucht, sie bedroht und schlägt, der seine Ehefrau Lucia mehrmals pro Tag wiegt, sie von 46 auf 41 Kilo herunterhungern lässt und Dickerchen nennt, sobald sie ein paar Gramm zunimmt. Wenn sie mit ihm zusammenbleiben will, das macht er ihr klar, muss sie 35 Kilo wiegen. Dann reicht ihm auch das nicht und er verordnet 33 Kilo. Wie es denn möglich sei, dass die Gesellschaft keine Heilung für einen hat, der Magersüchtige liebt, fragt der Ich-Erzähler voll Selbstmitleid. Er sinniert. Es liest sich, als könne er nichts gegen seine Perversion tun. Zum Erscheinen des Werks lädt der Verlag zu einer Pressekonferenz. In einigen Zeitungsredaktionen kursiert schon das Gerücht, dass die Carabinieri den Autor festnehmen würden, wenn er denn auftauche. Er sei so wahnsinnig, dass man ihn wirklich für gefährlich halten muss. Allein dieser Hilferuf, ich muss aufgehalten werden. Bessere Werbung gibt es kaum. Mariolini stehe den Behörden zur Verfügung, hat dessen Verleger vorher versichert. Sogar einen Strafverteidiger hat Bella bereits organisiert. Die Journalisten trudeln ein und dazu 2 Männer, die Bella nicht kennt. »Wer sind Sie?«, fragt er. »Gäste«, sagen sie. Später werden sie sich als Carabinieri zu erkennen geben und 2 Exemplare des noch nicht veröffentlichten Buches verlangen. Doch am 12. Mai 1997 wird Marco Mariolini nicht festgenommen. Mariolini zeigt sich auf dem Podium in bester Laune und Form, sitzt neben Bella und lacht bei Fragen der Journalisten. Was er mit seinem perversen Werk bezwecke? Verstehen. Heilen. Die PR für sein Buch interessiere ihn nicht, sagt er, so wie Künstler sprechen, die PR wollen. 12 Uhr, Frühstück mit dem Wahnsinnigen. Keine Angst, fresst euch voll und entkommt ihm. Der Perverse, das garantieren wir, wird euch mit Ekel ansehen und euch in Ruhe lassen. Der Duft einer Frau unter 30 Kilo hingegen lässt ihn träumen. So schreibt Lunita am nächsten Tag über die Veranstaltung. Man nimmt ihn nicht ernst. Auch für die Carabinieri sei der Mann nicht glaubwürdig, heißt es. Die Sache scheint klar. Das Spiel läuft längst. Ein Autor will mit einem Skandal ins Rampenlicht. Ein Verleger will Geld machen. Journalisten wollen gelesen werden. Alle sind in ihre Rollen geschlüpft. Keine Sorge, alles nur Show. In der Schule lernen wir zu unterscheiden zwischen Werk und Autor. Aber diejenigen, die Mariolini kennen, sagen heute, fast alles habe sich genau so zugetragen, wie im Buch beschrieben. Das Wiegen, das Jagen, die Demütigungen, die durchsichtige Haut einer Frau am Rande des Todes. Das liebte Mariolini. So war er. So wollte er sein. Die Gespräche, Gerichtsakten und Presseberichte zeichnen das Bild eines kranken Mannes, der Frauen abgrundtief verachtet, der ihnen Gewalt antut und sich selbst für das Opfer hält. Meinen ersten Samenerguss hatte ich mit etwa 12 Jahren. Ich hatte geträumt, auf einem abgemagerten Pferd zu reiten, bei dem man die Rippen sah und hörte. Piero Pasini und Marco Mariolini waren Kindheitsfreunde. Die Mütter stammten aus der Toskana, die Söhne spielten zusammen und als sie richtige Ragazzi wurden, reisten sie im Sommer nach Elba und machten sich auch mal an die deutschen Touristinnen ran. Mariolinis Mutter hatte einen schlimmen Putzfimmel, erzählt Pasini heute, aber sonst habe er sie als unauffällig erlebt. Er sitzt vor seinem Schreibtisch in Bergamo und versucht, sich an außergewöhnliche Kindheitsmomente zu erinnern. Er sagt, es falle ihm nicht viel ein. Sie machten Abitur und danach liefen ihre Leben auseinander. Sie trafen sich nur noch unregelmäßig. Pasini wurde Anwalt. Mariolini heiratete früh, mit 21 schon, Lucia. Wer den Antiquitätenhändler später in Mailand auf der Piazza traf, grüßte und achtete ihn, den Mann mit dem Durchschnittsleben. Dabei war Mariolinis Geschichte schon früher keineswegs durchschnittlich verlaufen. Als Kind hatte er ständig unter Magen-Darm-Entzündungen gelitten, hatte geweint, geschrien, nicht damit aufgehört. Einmal habe die verzweifelte Mutter ihn gepackt und an einem Bein vom Balkon gehalten und so lange geschwungen, bis der Vater sie aufhielt. 3. Stock. So schreibt es Mariolini in seinem Buch. Die Mama sei eine sehr labile Frau gewesen. Wenn er zur Schule ging, fürchtete er häufig, sie könnte sich aus dem Fenster stürzen, denn damit habe sie gedroht, weil sie ihr Leben nicht aushielt. Ob sich das genau so ereignet hat, ist unklar. Eine Psychiaterin stellte später die These auf, Mariolini habe als Junge eine harsche mütterliche Ablehnung erfahren und sich deshalb als Mann nach Frauen gesehnt, die ablehnen, Weiblichkeit, Sexualität, Essen. Wer genau hinsah, konnte erahnen, dass dieser angesehene Antiquitätenhändler mehr als nur ein wenig sonderbar war. Pasini erinnert sich an einen Moment, irgendwann nach der Hochzeit, da habe er den Freund in einer ruhigen Minute gefragt, geht es Lucia denn gut? Ja, sehr gut sogar, habe Mariolini geantwortet. Wieso fragst du? Pasini sagte nichts mehr. Er hatte bemerkt, dass Lucia auffallend dünn geworden war, aber das ging ihn ja nichts an. Vielleicht, dachte er, waren sie auf ihre Weise glücklich. Sie wurde schwanger. Der junge Mariolini machte gute Geschäfte. Als Pasini ihn Jahre später wieder traf, fuhr Mariolini einen Mercedes, ein Motorboot lag am Iseosee. Er verkaufte hochwertige antike Möbel, hatte ein gutes Händchen. 2 Kinder, freundliche Frau, ein unbeschwertes Leben in Norditalien, mochte man von außen denken, dachte auch Pasini, bis er eines Abends gegen 22 Uhr einen Anruf erhielt von Lucia. Ihr Mann habe das halbe Haus zertrümmert, die Kinder kauerten in einem Versteck, verschreckt vor lauter Angst vor dem Vater. Schnell fand Pasini heraus, warum Mariolini ausgerastet war, weil Lucia nicht weiter abnehmen wollte. Da verstand ich, es war ernst, sagt der Anwalt. Beide Eheleute begaben sich in Therapie, doch es verging nicht viel Zeit, da musste sich Pasini um die Scheidungspapiere kümmern. Seit 25 Jahren versuche ich, mich nun zu ändern. Seit 11 ganz bestimmt. und niemand ist in der Lage, mir zu helfen. Es ist Zeit, etwas zu unternehmen, denn wenn eines Tages jemand wie ich viele Magersüchtige auf verschiedenste Weisen töten würde, nur um seine Begierden und Enttäuschungen zu befriedigen, ist es ein bisschen einfach, nur einen Film daraus zu machen. Marigolini konnte bestimmend sein. Wenn er sich etwas in den Kopf setzte, dann musste es so sein. Manchmal, erinnert sich Pasini, habe Marigolini ihn angerufen, er müsse reden. In Ordnung, habe Pasini da gesagt, nur heute geht es nicht, aber ich schaue mal nach einem Termin. Wenig später stand Marigolini schon in der Tür. Es kam vor, dass sie durch die Stadt spazierten und er plötzlich losrannte. Was denn los, bist du verrückt geworden, habe Pasini ihn gefragt. Er habe eine dünne Frau gesehen, habe der Freund geantwortet. Im Buch heißt es, der Erzähler habe einen magersüchtigen Radar. Wenn er eine sehr dünne Frau sehe, müsse er sie ansprechen. Marigolini schreibt auch von Affären, vielen, mit Frauen, die stationär in Kliniken behandelt werden, Frauen, die teilweise nur noch 27 Kilo wiegen. Von einer abgemagerten 70-Jährigen, die ihn anziehe. Selbst Pasini weiß nicht, welche dieser Geschichten erfunden und welche wahr sind, aber er hält es für gut möglich, dass sie alle stimmen. Nicht nur der Ich-Erzähler nimmt Pillen, der Autor tat es auch, aber ohne Hoffnung. Die Pharmaunternehmen wollten die Depressiven depressiv halten, sonst würden sie ja keine Pillen mehr verkaufen, habe er häufig gesagt. Die Medizin helfe ihm auch nicht. Lucia hatte sich durch die Scheidung gerettet. Marigolini scherte sich nicht um seine beiden Kinder, arbeitete immer weniger und jagte immer mehr, immer dünnere Frauen. Anorexie ist eine ernste Erkrankung. Und Menschen, die darunter leiden, brauchen professionelle Hilfe, sonst hört es meist nicht auf. Die Sorge um das eigene Gewicht, das heimliche Essen, die Panik, Fett anzusetzen und zugleich die Scham, wenn man spürt, dass man nicht mehr als normal gilt, sondern zu dünn ist. Die Reaktion anderer auf das eigene Aussehen, der Blick in den Spiegel. Im Fernsehen strahlen in jener Zeit die perfekten, kurvigen Frauen. Die Männer starren sie an, pfeifen ihnen auf den Straßen hinterher. Praller Busen, runder Po, che Bella Donna, sagen sie, diese Figur, Complimenti. In weiten Teilen der patriarchalen italienischen Gesellschaft ist die Frau ein Objekt und ihr wird klar signalisiert, wann sie als solches begehrenswert ist und wann sie aus dem Raster fällt. Für Menschen, die aus dem Raster fallen, kann es eine große Erleichterung sein, jemanden zu finden, der sie nicht verurteilt, ihnen zuhört und sie zu verstehen scheint. Warum sich Monica Calò in Marco Marigolini verliebt hat, lässt sich nicht mehr sagen. Jedenfalls hat sie das, was er in einer Kontaktanzeige schrieb, so sehr angesprochen, dass sie ihm antwortete. Monica Calò wurde die Vorlage für Barbara, also die weibliche Hauptfigur in seinem Roman. Ich lernte Barbara im Oktober 1994 durch eine Rückmeldung auf meine Zeitungsannonce kennen. Sie ging ungefähr so. Ich bin ein gut situierter Geschäftsmann, zu der Zeit stimmte das noch, und suche für eine Beziehung oder Eheschließung, da wusste ich schon, dass ich mich scheiden lassen würde, eine Frau. Auch Witwe oder Alleinerziehende zwischen 18 und 50 Jahren, die sehr dünn ist, oder besser, skeletthaft. Über Monica Calò ist nicht viel bekannt. Sie stammt aus Domodossola, einer kleinen Stadt in der Region Piemont, und studierte im Herbst 1994 Logopädie. Ein älteres Porträt von ihr, dass später viele Zeitungen drucken werden, zeigt sie mit schwarzem, schulterlangen Haar, dunklen Augen, einem strahlenden Lachen, eine ganz normale, junge italienische Frau. Als Pasini ihr erstmals begegnete, sah sie anders aus. Er erinnert sich, dass er richtig geschockt war. So eine dünne Frau hatte er noch nie gesehen. Ein Skelett im Minirock, habe er gedacht. Mariolini war in die Kanzlei in Bergamo gekommen, um dem Kindheitsfreund Stolz seine neueste Eroberung zu zeigen. Marco und Monika hatten sich auf einen Kaffee in Padua getroffen, unterhalten, gemocht. Pasini besuchte die beiden später auch bei ihnen zu Hause. Sie waren gleich zusammengezogen, neckten sich am Esstisch, wie junge Paare das eben tun. Monika schien nicht schüchtern, sagt Pasini, sondern schlagfertig, eine Studentin, 10 Jahre jünger als ihr neuer Freund, 173 Zentimeter, 45 Kilogramm. Laut einer Aussage von Mariolini, die im Gerichtsurteil zu finden ist, lag der Beziehung von Beginn an ein Pakt zugrunde. Monika Calot dürfe nie unter 38 Kilogramm wiegen, um sich nicht in Lebensgefahr zu bringen, aber auch nie die 40 Kilogramm überschreiten. Sonst wäre es ihm nicht möglich gewesen, Sex mit ihr zu haben. Aber alles einvernehmlich, so sagte er es aus. Je deutlicher die Wirbel an ihrem Rücken hervortraten, desto mehr habe sie ihm gefallen. Monikas Mutter wird in einem Fernsehauftritt später sagen, die Tochter habe ein normales Gewicht gehabt, als sie Mariolini kennenlernte. Er habe sie hungern lassen. Monika habe in ihrer Not heimlich Käserinde abgenagt, wenn sie es nicht mehr aushielt. Barbara wollte leben. Aber sie steckte längst in der Falle, eingesperrt, ohne Ausweg. Wenn sie sich vor dem sicheren Tod retten wollte, konnte sie nicht fliehen, dann musste sie erst mich töten. Ist sie fett? Er redet es ihr ein. Er darf essen, sie nur trinken. So auch am Abend des 3. Juni 1996, als sie in einem edlen Restaurant sitzen, Mariolini mehrere üppige Gänge bestellt, denn er isst gern gut, und Monika Calot nur einen Tee. Als er auf die Toilette geht, greift sie auf den Teller Gnocchi. Sie kann nicht mehr, sie verschlingt sie, sie füllen ihren Mund, endlich. Doch dann kommt er wieder, sieht es, hör auf damit, schreit er durch den Laden. Doch der Hunger treibt sie, sie rennt in die Küche, isst weiter, greift vor verdutzten Köchen in die Pfannen. Mariolini zerrt sie hervor, schlägt sie vor allen Gästen. Sie hatte nicht gehorcht, das darf nicht sein, das würde sie zurückwerfen, beide. Zu Hause musste er sie bestrafen. Das Skelett ist das, was von uns übrig bleibt, wenn wir tot sind. Als Marco Mariolini Monika Calot in den Bauch schlug, damit sie sich übergab, wollte er ihr wehtun und ihren Körper modellieren. Vor allem aber brachte er sie so nah wie möglich an den Tod. Wenn ihre Periode ausblieb, sie Haare verlor, wenn er ihre Adern sah und sie nur noch ganz schwach war, dann erst fand er sie schön. Danach sehnte er sich. Sie musste sich ausziehen. Diese Nacht nackt auf dem Boden schlafen, ohne Decke neben dem Bett. Er ist stolz darauf, ihr weh zu tun, jedes Mal wieder. Schon seit vielen Jahren, heißt es später im psychologischen Gutachten, sind die Gefühle anderer Menschen Mariolini völlig egal. Ihre Gefühle sind nur Stimulanzien, um ihn zu befriedigen. Er schläft im Warmen ein. Monika hingegen kann nicht schlafen. Sie steht auf, holt sich einen Hammer, stellt sich an das Kopfende. Er schläft weiter, hört und ahnt nichts. Sie schlägt mit dem Hammer auf seinen Kopf, nochmal und nochmal. Blut sickert ins Kissen. Er bewegt sich nicht. Der Krankenwagen kommt, sie hat ihn gerufen. Mariolini liegt im Koma. Gegen Monika wird ermittelt, versuchter Mord. Für die Behörden ist sie eine Täterin. Wenige Tage später bekommt Piero Pasini einen Anruf. Mariolini, der sich rasch erholt hat, sagt, er wolle eine Aussage machen. Piano, piano, sagt Pasini, werd erst mal gesund. Wenn er das nicht organisiere, wechsle er den Anwalt, entgegnet Mariolini. Mit verbundenem Kopf besucht er kurz darauf den Staatsanwalt. Doch statt Monika zu beschuldigen, belastet er sich selbst schwer. Er erzählt einfach alles, wie er sie hungern ließ, sie monatelang quälte, vom Vorfall im Restaurant, als sie die Gnocchi in sich hineinschlang, von der Wut, die er dann spürte und wie er sie bestrafte, dass sie nicht zurechnungsfähig gewesen sei, als sie den Hammer griff. Das ändert einiges. Monika kommt lediglich unter Hausarrest, den sie nicht in der gemeinsamen Wohnung verbringt, sondern in Sicherheit in ihrer Heimatstadt Domodossola. Nach seiner Genesung arbeitet Mariolini kaum. Er investiert all sein Geld und all seine Zeit in Monika. Sie muss zu ihm zurück. Er verkauft das teure Auto, denn er braucht Geld, will zu ihr fahren, in ihrer Nähe sein. Er schreibt ihr, doch Monika antwortet nicht. Und diesmal erstattet sie Anzeige. Damit hat er nicht gerechnet. Vielleicht braucht sie Zeit. Er versucht es weiter. Wenn sie nicht zu ihm zurückkomme, bringe er sich um, lässt er sie wissen. Doch sie will nicht zurück, auch später nicht, ganz und gar nicht. Sie konnte mich nicht anzeigen, denn sie würden mir nichts anhaben können und es würde sie niemand beschützen. Aber nach einer Anzeige würde ich mich sicher rächen und sie gnadenlos töten. Er schreibt alles nieder. Wie er vor seiner Mutter zitterte, wie er seine Ehefrau hungern ließ und wie er dann nach anderen Hungernden jagte. Er schreibt, was war und was sein wird, wenn die fiktive Barbara und die echte Monika ihm nicht gehorchen. Sein wahnsinniges Leben wird zu einem wahnsinnigen Roman. Er schreibt, damit die Menschen ihn verstehen, warum er handeln muss und fleht zugleich darum, aufgehalten zu werden. Er sagt seinem Freund und Anwalt Pasini, er werde sich umbringen. Er trifft den Verleger Salvobella, hält bald das Buch in den Händen, endlich sein Buch. Mit einer Widmung schickt er es ihr. Ciao, Monika, mit Liebe und Hass, Marco. Im Herbst 1997 telefonieren sie wieder. Sie nimmt die Gespräche auf. Marco, ich will eine dünne Frau und werde sie nie haben. Ich verliebe mich in Dinge, die es nicht gibt. Ich will die Arterien sehen, nicht nur die Venen. Monika, es muss eine Lösung für dich geben. Marco, mit durchsichtiger Haut. Monika, es muss eine Lösung geben. Salvobella ist im Urlaub auf Sizilien, als er eines Tages einen Anruf erhält. Mariolini, der will wissen, wie sich die Bücher verkaufen. Schlecht, antwortet Bella. 80 Exemplare nur, 15.000 wurden gedruckt. Sie schimmeln im Keller des kleinen Verlags vor sich hin. Eine Niederlage. Die Kollegen hatten recht gehabt, sowas will keiner lesen. Mariolini war noch wortkarger als sonst, erinnert sich Bella. Er sagte noch, er finita. Und legte auf, es ist vorbei. Was ist vorbei? Wollte Bella fragen, aber da war die Stimme schon weg. Sizilien. Das Meer ruft. Bella kann sich nicht um alle kümmern. Er vergisst das Gespräch. Marco, ich würde dich gerne wiedersehen, Monika. Monika, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich bitte dich. Nein, nein. Warum denn nicht? Einfach nein. Du willst mich nicht sehen, weil du Angst hast. Du hast Angst vor mir, dass ich dir wehtue. Es kann nur das sein.
Du glaubst, es ist nur das?
Monika, es kann nur das sein. Sie konnte nicht vor mir fliehen. Hätte sie überall gefunden und getötet, nicht ohne sie vorher zu foltern, um meine Rache bis zum Äußersten auszukosten. Am 14. Juli 1998 ist Christina Butti 14 Jahre alt. Wie fast jeden Tag in den Sommerferien fährt sie nach Verbania in den Ortsteil Intra ins Freibad, wo der kleine Fluss San Giovanni und der Lago Maggiore sich treffen. Sie sonnt sich, als sie eine Frau schreien hört. Butti steht auf, sieht ein Paar am Strand, der Mann ist kräftig, die Frau sehr zierlich. Er hält eine Hand auf ihren Mund. Bestimmt Verliebte, die sich necken. Doch dann tritt die Frau dem Mann mit ihren Turnschuhen ins Gesicht. Butti geht ein paar Schritte näher heran. Was geht hier vor sich? Der Mann nimmt ein Strandtuch, wickelt es auf, zieht ein Messer hervor. Die Frau schreit, Aiuto, Hilfe. Dann sticht er zu. Butti erstarrt, wieder sticht er zu, immer wieder. Sie sieht es alles, wie versteinert, sekundenlang, und dann, wie er ablässt vom Körper der Frau, in das Wasser steigt, langsam und losschwimmt. Butti ist nicht die einzige Zeugin des Mordes an Monika Kallo. Der Bademeister fährt auf den See, zerrt den Mann aus dem Wasser, der leistet keine Gegenwehr. Die Ermittler finden einen Fiat Uno und darin eine 3,50 Meter lange Plastikröhre, einen Hammer und zwei Metallketten, womöglich Folterwerkzeug. Der Mörder, Marco Mariolini, hätte nur eine Antwort akzeptiert, dass sie zu ihm zurückkehren will. Er habe nicht fliehen wollen, sagt Mariolini den Polizisten, sondern seinem Leben ein Ende setzen. Doch das ist nicht glaubwürdig, schließlich kann er gut schwimmen. Die Tat wird anhand der Zeugenaussagen, der aufgenommenen Telefonate und Mariolinis Geständnis rekonstruiert. Monika Kallo hatte dem Treffen zugesagt, weil es in der Öffentlichkeit stattfand. Marco Mariolini hatte sie zum Mittagessen eingeladen. Es war warm gewesen, sie wollten ans Wasser. Er hatte einen Rucksack dabei, darin eine Badehose, ein Strandtuch und ein Springmesser. Kallo habe ihm erklärt, dass sie keine Beziehung mit ihm will. Sie wollte ihn dazu bringen, ein neues Leben zu beginnen, ohne sie. Da zückte er das Messer. 15 Zentimeter Klinge, 22 Stiche. 2 in den linken Arm, 3 in den Hals, 7 in den Rücken, 10 in den Brustkorb. Sie starb sofort. Salvo Bella schaut auf Sizilien die Nachrichten, beim Essen wie viele in Italien. Ein Mann habe eine Frau getötet an einem See. Bella denkt sich nichts dabei. Ein paar Tage später, zurück in Mailand, ruft ihn eine Frau an. Dieses Buch, wie man solchen Dreck veröffentlichen könne, sagt sie aufgewühlt und ohne sich vorzustellen. Was sich der Verlag denke. Bella versteht nicht, wer ist denn da? Der hat meine Tochter umgebracht, hat die Frau geschrien. Da verstummte und verstand Bella. Mir ist klar, dass den meisten von euch schlecht wird, wenn sie diese Geschichten lesen. Sowohl Mariolinis Kindheitsfreund Piero Pasini als auch sein Verleger Salvo Bella sagen heute, dass sie ihn vielleicht hätten stoppen können. Es laste auf ihrem Gewissen, dass sie nicht früher begriffen hatten, wie ernst es ihm gewesen war. Allerdings sei es doch vor allem Aufgabe der Behörden gewesen, etwas zu unternehmen. Warnungen habe es genug gegeben. Die beiden Carabinieri von der Pressekonferenz hatten einen Bericht verfasst, in dem sie den Autor tatsächlich als gefährlich einschätzten, den Mann, der wegen der Drohungen gegen seine Partnerin Polizei bekannt war und dessen autobiografischer Roman mit einer Mordankündigung endete. Doch das Schreiben versandete bei der Staatsanwaltschaft. Trotz ihrer Anzeigen wurde Kallo nicht vor Mariolini beschützt. Stalking wurde erst später Straftatbestand. Doch auch damals hätte es rechtliche Instrumente gegeben, sie wurden nicht eingesetzt. Als Pasini ihn das erste Mal im Gefängnis besuchte, sagte Mariolini, ihm sei es in den letzten Jahren nie so gut gegangen wie jetzt in der Zelle. Er habe wirklich gehofft, aufgehalten zu werden, bevor er zum Mörder wurde. Von Salvo Bella wollen die Ermittler wissen, ob er noch mehr Material von Mariolini bekommen habe, ob er noch mehr wisse. Es gehe um Frauenmorde im Dreieck zwischen Bergamo, Mantua und Peschiera del Garda. Einige der Frauen seien sehr dünn gewesen. Doch die Ermittler finden keine Verbindung zu Mariolini. Bella glaubt nicht, dass er noch andere Morde begangen haben könnte. Es ging ihm einzig um Monika Kallo. Ein erstes Gutachten erklärt Mariolini für vermindert zurechnungsfähig. Doch das Gericht lehnt es überraschend ab und lässt ein zweites Gutachten erstellen. Angefertigt wird es von Mauro Manica und Patricia Sepenio. Es bescheinigt ihm eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber diese mindere nicht die Schuldfähigkeit. Er habe den Verrückten nur gespielt.
Das Gericht verurteilt Marco Mariolini am 30. März 2000 zu 30 Jahren Haft. Aus der Zelle schreibt er seinem Anwalt Pasini einen Brief. Besonders auf die Gutachterin Patricia Cepeño richtet sich seine Wut. Bring mir Manica und Cepeño und schließe sie hier bei mir in die Zelle ein mit den einzigen Schlüsseln in meiner Tasche. Dann wird es zwei Möglichkeiten geben. Entweder sie öffnen die Tür nach 5 Minuten wieder oder aber nach 2, 3 Tagen öffne ich sie, wenn ich den Fäulnisgeruch ihrer in Fetzen zersetzten Leichen nicht mehr ertrage.
Und Mariolini will seine Geschichte weitererzählen. Doch er kann nicht, denn hinter Gittern hört ihm niemand zu. Er legt Feuer, kippt heiße Suppe über andere Insassen, wird mehrmals verlegt. Am 11. November 2001 bekommt er die Bühne, die er sucht. Die berühmte Moderatorin Franca Leosini interviewt ihn vor laufender Kamera. Mariolini hat sich hergerichtet, Bart und Kopfhaare zur Hälfte abrasiert. So wird er in Italien bekannt. Alle sehen den Wahnsinnigen. Er sei der Einzige, der Magersüchtige liebe, sagt er. Und dann lacht er. Er habe nichts dagegen tun können. Er sei eine geladene Pistole. Monica habe den Abzug betätigt. Eine Hälfte von ihm sei unschuldig. Leosini, die in ihrem Leben Dutzende Mörder traf, wird später sagen, nur bei Mariolini habe sie wirklich Angst bekommen. Aber ich hatte ja auch nicht vor, euch zu erregen.
Das Buch Der magersüchtigen Jäger wurde nach der Tat doch noch zum Publikumserfolg. Es musste sogar nachgedruckt werden. Marco Mariolini wurde 2021 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, aber er ist auch heute nicht frei. Gutachten halten ihn weiterhin für gefährlich. Er hat kein Geld und von der Familie ist ihm nur ein Bild seiner Enkel geblieben. Eine Außenwelt gibt es nicht. Giovanni Gardeschi, der Leiter der psychiatrischen Klinik, in der Mariolini untergebracht ist, erzählt, sie seien mal in seinen Heimatort gefahren, um einen neuen Personalausweis zu beantragen. Da habe Mariolini in einer Autobahnraststätte angefangen zu rauchen. Das dürfe er nicht, sagten sie ihm. Das Rauchverbot kannte er nicht, so lange saß er schon, allein mit seinen Gedanken. Die Augenzeugin Christina Butti kehrt jedes Jahr am 14. Juli an den Tatort zurück. Sie sagt, sie habe lange darüber nachgedacht, Mariolini zu besuchen, und sie denke immer noch darüber nach. Der Tag hat ihr Leben verändert. Sie trauert um Monica Calò, die Frau, die vor ihren Augen grausam getötet wurde, der nicht geholfen wurde. Für sie wirft sie jedes Jahr eine Rose ins Wasser. Von Journalisten bekommt Mariolini weiterhin Besuch. Die Reporterin Flavia Trigiani konnte ihn kürzlich treffen für eine Dokumentation, die auf der Streaming-Plattform Discovery Plus ausgestrahlt wird. Er sprach kaum, schaut ins Leere, war abwesend, sagt Trigiani. Er habe nichts zu sagen gehabt, sei in seiner eigenen Welt versunken und doch unheimlich wie früher. Im Beitrag windet er sich, als ängstige ihn die Kamera. Er ist fast 65, sieht jedoch älter aus, kaum Zähne, eingefallene Wangen. Seine Blicke huschen wirr durch den Raum. Täglich wird er gewogen. Er leidet unter einer massiven Essstörung. Sein Gesicht sieht aus wie das eines Skeletts.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True-Crime-Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.